Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 20. Juni von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 28 Minuten.
Auch von mir nochmal einen guten Morgen euch allen hier vor Ort und auch euch allen, die ihr das im Moment oder später digital verfolgt, die Predigt verfolgt. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute überschrieben, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Das ist ein Zitat aus Hebräer, aber wir wollen uns das anhand von Lukas 15 anschauen und da die ersten 7 Verse. Und ich lese uns mal diese ersten 7 Verse aus Lukas 15 nach der Basisbibelübersetzung. Wir haben sie gerade schon mal auf Matthäus gehört, auf Matthäisch sozusagen, und jetzt nochmal in der Lukas-Version. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr, er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Soweit dieses Bibelwort. Wie so oft bei solchen Gleichnissen sagt Jesus sie in eine bestimmte Situation und die hat immer mit Menschen zu tun. Und meistens haben wir da solche Dreierkonstellationen von Leuten. Also Jesus natürlich. Und dann sind da die Zöllner, in anderen Berichten sind es dann die Prostituierten, also die Leute, die als Sünder gelten. Und dann sind es ganz oft die Pharisäer und Schriftgelehrten oder manchmal die Priester, je nachdem, wer so gerade da ist, die sich selber als Gerechte sehen. Wir haben also so eine Art Beziehungsdreieck zwischen Jesus, den sogenannten Sündern, und den sogenannten Gerechten. Und die stehen miteinander in Beziehung. Die Beziehung zwischen Jesus und den Sündern ist offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Also sie kommen zu ihm und Jesus hat Gemeinschaft mit ihnen. Das wird ganz am Anfang so gesagt. Die Beziehung zwischen den Sündern und den Gerechten, immer in Anführungszeichen, es ist immer eine Frage, wer wen so sieht, die ist eher schwierig. Denn die Pharisäer, die sich für selber für vor Gott in Ordnung halten, die haben mit denen nichts zu tun. Das ist also eigentlich eine Nichtbeziehung, eine Ablehnung. Und andersrum ist da schon mal gar nichts. Und weil Jesus mit den Zöllnern und Sündern zu tun hat, haben die Gerechten auch was gegen Jesus. Weil sie sagen, das geht gar nicht. Wenn der mit denen zu tun hat, dann müssen wir gegen den sein. Und Jesus antwortet hier auf dieses. Es ist also eine Konfrontation. Von Jesus aus auf der einen Seite eine Konfrontation und auf der anderen Seite ein Miteinander. Wie lautet eigentlich der Vorwurf, den die Gerechten, in Anführungszeichen, also die Pharisäer in diesem Fall, Jesus machen? Sie sagen, von ihm oder zu ihm, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Das ist also ein doppelter Vorwurf, der sich hier ergänzt. Wenn man das etwas genauer übersetzt, dann kann man das übersetzen, Jesus nimmt Sünder auf, also in seine Gemeinschaft, oder er nimmt sie an als Menschen, und er isst mit ihnen. Für die Pharisäer oder für damals ist das so, sind das zwei Seiten der gleichen Medaille. Menschen, mit denen man Tischgemeinschaft hat, mit denen man also zusammensitzt, die nimmt man auch an. Mit denen ist man auf einer gleichen Ebene. Man könnte es also umdrehen, man kann das so als Beweis sogar sehen. Kann sagen, oder so sehen das auch die Pharisäer, weil Jesus mit den Sündern aus ihrer Sicht Sünder Tischgemeinschaft hat, nimmt er sie an, und das ist jetzt das Spannende, als wären das Gerechte, als wären das gar keine Sünder mehr. Denn sie sagen ja, Jesus, ja, das ist ein Gottesmann, vielleicht ein Prophet, das würden sie schon durchaus zugestehen. Aber wenn der mit denen Gemeinschaft hat, dann adelt der die ja sozusagen, dann hebt er die ja heraus aus ihrem Stand, Sünder zu sein. Das geht doch mal gar nicht, denn das passt nicht, überhaupt nicht in ihr Bild hinein. Wir müssen also unser Bild von diesem Beziehungsdreieck noch etwas erweitern. Es muss nämlich die Tischgemeinschaft dazu, dass man miteinander isst und feiert. Und das ist nicht nur so eine Nebensache, die auch irgendwie mal passiert, sondern das ist ganz grundlegend. Dort, wo ich Tischgemeinschaft habe, begegne ich Menschen, teilen wir Leben miteinander, sind wir miteinander unterwegs. Da lernt man sich kennen, da ist man auf Augenhöhe. Damals hat man nicht zu Tisch gesessen, sondern eher zu Tisch gelegen oder auf dem Boden gesessen. Aber wenn ich mit jemandem Tischgemeinschaft habe, bin ich mit dem auf einer Augenhöhe. Und das gehört grundlegend dazu. Das ist nicht nur so ein Nebending, was man auch mal machen kann, sondern das macht das Leben aus, mit wem ich Gemeinschaft habe. Und Jesus reagiert darauf. Wir lesen hier, da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Und mit ihnen sind beide gemeint. Also er hat ja diese Gruppe vor sich, sehr unterschiedlicher Leute, und er erzählt beiden dieses Gleichnis. Und sie hören auch unterschiedlich. Also die sogenannten Sünder, die Zöllner und vielleicht Prostituierten und wer auch immer so dabei ist, die also am Rande der Gesellschaft stehen, die hören das als Zuspruch, als Zuwendung Jesu zu ihnen. Und die Pharisäer, Schriftgelehrten und wer da so sich als gerecht sieht, der hört das als Herausforderung, vielleicht als Anklage, vielleicht als Vorwurf. Also sehr unterschiedlich, wie das dann gehört wird. Und er erzählt ihnen dieses Gleichnis, steht hier. Also, wir könnten das jetzt auf unseren 7 Verse beziehen, die wir hatten, aber dieses Kapitel geht noch weiter und es geht nahtlos weiter. Eigentlich besteht dieses Gleichnis aus 3 Teilen, aus dem Gleichnissen von dem verlorenen Schaf, dem verlorenen Geldstück und auch die verlorenen Söhne. Also es kommen reichlich Verlorene davor, aber das hört alles zusammen. Man kann nicht sagen, dieses Gleichnis ist jetzt nur das verlorene Schaf, sondern alle 3 Gleichnisse müsste man miteinander anschauen, denn sie ergänzen sich gegenseitig. Das, was in dem einen nicht so richtig gesagt wird, wird im nächsten oder im übernächsten zum Ausdruck gebracht. Und es gibt Dinge, die sie verbindet. Früher habe ich das immer gesagt, das sind die Gleichnisse vom Verlorenen. Das stimmt auch, weil es immer vorkommt. Aber genauer müsste man sagen, das ist das Gleichnis oder das dreifache Gleichnis über die große Freude. Denn Freude ist das Thema, was sich durch alle Gleichnisse hindurchzieht. Alle haben eine große Freude, nachdem das Verlorene gefunden wird und sie Gemeinschaft darüber haben können. Das werden wir noch entdecken. Also, wir müssten uns eigentlich alle 3 parallel anschauen, aber das überfordert mich zumindest hier heute Morgen, das hinzukriegen. Also wir nehmen uns das erste vor und immer wieder leuchten wir auch mal in die anderen Gleichnisse rein. Was sagt Jesus jetzt hier den Zuhörern, also den Sündern und den Gerechten? Was meint ihr, einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon? Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Was meint ihr? Was ist die richtige Antwort? Wir haben also alle Joker sind schon vergeben, wir müssen uns entschließen. Was ist jetzt die richtige Antwort? Ist das ja, das macht der Hirte selbstverständlich, dass er die 99 zurücklässt und das eine sucht? Oder nein, das macht kein Hirte? Wir sind hier so überschaubar, dass wir mal eine Abstimmung machen können. Wer sagt denn, die Antwort, die Jesus hier erwartet, ist ein Ja? Wer würde das denn mal sagen? Ah, jetzt muss man ja, da sind so ein paar, ja, wir sind so ein bisschen durchwachsen. Wer sagt denn nein, es ist andersrum gemeint? Ja, so ein paar sind auch dabei. Wir sind da ziemlich unausgewogen hier. Wir sind ganz ausgewogen, so rum. Wir sind unentschlossen im Miteinander. Und das ist tatsächlich so, das ist auch gar nicht so richtig zu beantworten. Ich habe das versucht auch halt rauszufinden bei den Leuten, die sich damals ausgekannt haben oder sich auskennen, wie das wohl damals mit den Hirten war. Und so genau kann man das gar nicht sagen. Es gibt beide Möglichkeiten. Nein, das macht man nicht, die zurücklassen. Oder ja, selbstverständlich. Wir gucken uns mal beide Versionen genauer an. Nein, sowas macht kein normaler Hirte, kann man antworten. Also er lässt da die 99 in der Wüste zurück und setzt die einer großen Gefahr aus, um dieses eine zu suchen. Bisschen Schwund ist immer. Und nachher kommt er wieder mit dem einen und dann hat er nur noch 80 Schafe, weil zwischenzeitlich die Wölfe gekommen sind oder was weiß ich. Also man kann auch Nein sagen. Und die Antwort Nein liegt eher bei den Zöllnern oder den Sündern. Denn sie wissen natürlich, das ist übertragen gemeint. Jesus geht es jetzt hier nicht um eine Lehrstunde im Hirtenwesen, sondern das ist übertragen gemeint. Wie geht Gott mit den Menschen um? Und da haben sie von sich schon den Eindruck, ja, Gott kümmert sich bestimmt um die 99, die hat er im Blick, war diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten und wer sonst so dazu gehört, aber dass er sich um uns kümmert, um mich kümmert als Einzelnen, der ich sowieso nicht so genau weiß, ob ich zu Gott gehören kann oder nicht. Also die Nein-Antwort, das macht der Hirte nicht. Der Hirte ist schon ein Bild für Gottes Umgang mit seinem Volk, ne, vom Psalm 23 her, der gute Hirte. Das ist eher eine Antwort, die Sünder geben würden. Und Jesus sagt es ja dann, es ist eine gute Nachricht für alle, die diesen Eindruck von sich haben. Jesus ist der gute Hirte, der allen Menschen nachgeht und sie annimmt, der nicht den einen übersieht und zurücklässt. Das ist erstmal die gute Nachricht für die, die sagen würden, nee, um mich wird sich Gott wohl nicht kümmern. Sagt Jesus, doch gerade um dich, für dich ist er da. Eine gute Nachricht für alle Sünder und Sünderinnen. Jesus geht allen Menschen nach und er nimmt sie an. Wenn wir jetzt hier uns die Schafe angucken, oder das eine Schaf, und dann im nächsten Teil den verlorenen Drachme, also das verlorene Geldstück. Die sind ja völlig passiv. Die machen ja nichts dazu. Die werden einfach nur gefunden und voller Freude nach Hause getragen und so weiter. Wenn wir das jetzt, dieses Gleichnis überziehen würden, würden wir sagen, Gott nimmt jeden Menschen an, egal was, wie, wo, ob der das weiß oder nicht, und dann ist alles gut. Das wäre etwas einseitig. Deswegen gehört das dritte Gleichnis auch noch dazu, wo der verlorene Sohn umkehrt zum Vaterhaus, wo es also nicht selbstverständlich ist, sondern die Antwort kommt. Ich möchte uns das mit einem anderen Bibelwort noch ergänzen, was ein anderes Bild hat, aber es geht um die gleiche Sache. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Also ein anderes Bild, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und dann steht hier nicht, wer meine Stimme hört, dem werde ich die Tür eintreten. Ihn also sozusagen überfallartig vereinnahmen mit Gewalt. Vielleicht wie früher mit Schwert, ne, das lass dich taufen oder... Nein, er wartet auf die Antwort. Die Tür muss aufgemacht werden. Also Jesus ist zugewandt, läuft hinterher dem Schaf nach, aber es muss antworten. Bei dem werde ich eintreten. Und dann interessanterweise, obwohl es hier um ein geistliches Bild geht, steht hier, mit dem werde ich das Mahl halten, Mahlgemeinschaft haben, Tischgemeinschaft haben. Auch hier wieder. Es gibt, kann man überlegen, wie kann das denn konkret werden? Man kann das natürlich beziehen auf irgendwann in der Ewigkeit werden wir Gemeinschaft mit Jesus beim himmlischen Mahl haben, bestimmt auch. Aber wir können es auch konkret dafür heute hören. Luther hat hier übersetzt, mit dem werde ich Abendmahl halten, hat also damit zum Ausdruck gemacht, dieses Mahl ist immer dann, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir so Tischgemeinschaft mit Jesus haben. Das ist sicher auch eine gute Lösung, eine gute Erklärung. Ich möchte es auch darauf noch ein Stück weiter interpretieren. Immer dort, wo wir als Gemeinschaft, als Gemeinde Gemeinschaft haben bei Tischgemeinschaft, so wie gestern Abend oder wann immer das passiert, wir miteinander uns treffen, da passiert das, dass Jesus erfahrbar wird. Wir leben teilen miteinander. Und das nicht nur untereinander, also innerhalb der Gemeinde, sondern auch mit Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Dort, wo wir Tischgemeinschaft haben, da wird Jesus erfahrbar. durch uns im Miteinander. Also dieses Mahl, was Jesus feiert mit jedem Einzelnen, das geschieht dort, wo wir auch miteinander unterwegs sind und Gemeinschaft haben. Das muss also irgendwie passieren. Dieses schöne Wort muss ins Leben kommen. Und deswegen gibt es auch die Ja-Antwort an dieser Stelle. Nicht nur die Nein-Antwort, sondern die Ja-Antwort, nämlich dieses Nachgehen dem einzelnen Schaf, das ist Aufgabe für die Gerechten. Das ist Aufgabe für die, die mit unseren Worten mit Jesus leben, die Nachfolger, Nachfolgerinnen Jesus sind. Damals hörten die Pharisäer und die Schriftgelehrten, oder wenn auch Priester dabei gewesen wären, wäre es noch passender gewesen, da haben die das schon sehr deutlich gehört, dass Jesus sie damit meint. Es gibt ein Kapitel im Alten Testament, im Buch des Propheten Hesekiel, in unseren Bibeln ist das das Kapitel 34. Das ist ein mahnendes Wort, was Hesekiel an die damalige Leitungsebene des Volkes Israel sagte. Also eben an die Priester und wer sonst so in der Verantwortung ist, wo er dieses Bild vom Hirten nimmt, was eigentlich Gottes Aufgabe ist, aber er delegiert an seine Leute und ihnen sagt, ihr kommt eurer Aufgabe nicht nach. Also spannend, das mal durchzulesen. Ich empfehle, das mal zu tun. Ich will nur zwei kurze Auszüge lesen. Ihr Hirten von Israel, ihr weidet ja euch selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe? Und dann wird aufgezählt, was sie so alles machen. Und eins davon, meine Schafe verirren sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Über das ganze Land sind meine Schafe verstreut. Doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. Und das haben die schon verstanden, dass Jesus das auf sie bezieht. Das ist diese Frage, geht er ihnen nicht nach, ihnen gilt, dass sie sagen können oder wissen, eigentlich müssten wir das tun. Eigentlich sind wir diejenigen, die diesen Verlorenen, also den Sündern, nachgehen müssten. Ihnen hinterherlaufen, sie suchen im Namen Gottes, weil wir die Hirten sind, die sich um sie kümmern. Also die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die werden das schon deutlich gehört haben. Wie sie darauf geantwortet hätten, ist eine andere Frage. Aber diese Anklage, dieser Vorwurf, der sich damit verbindet, den haben sie gehört. Wenn wir das heute lesen, dann können wir auf der einen Seite sagen, ja, schaut mal an, wie böse die damals waren, die Pharisäer. Das waren schlimme Leute. Und dann kann man ihnen ganz viel unterstellen, dass sie Egoisten waren und was weiß ich alles und sich besser fühlen. Aber wenn wir solche Anklagen oder Vorwürfe oder Auseinandersetzungen mit Pharisäern und Schriftgelehrten lesen, dann können wir das auch ganz flott auf uns beziehen. Damals, als der Lukas das geschrieben hat, war das kein Thema mehr, zumindest für seine Leser. Bei Matthäus ist das ein bisschen was anderes. Das ist wahrscheinlich an Judenchristen vornehmlich geschrieben, das Evangelium. Lukas schreibt an Heidenchristen. Also Leute, die mit jüdischem Hintergrund gar nicht mehr so viel zu tun haben. Die haben kein Problem mit Pharisäern und Schriftgelehrten gehabt. Aber trotzdem hört man's, weil wir die Gerechten sind, jetzt nicht im Sinne von Selbstgerechtigkeit, sondern im Sinne von Gerechtfertigte sind. Wir sind die Leute, die umgehen müssen als Hirten mit den Menschen, die Jesus heute sucht. Deswegen können wir das auf uns beziehen. Wie machen wir das denn, wenn es um diese Thematik geht, den Verlorenen nachzugehen, Tischgemeinschaft zu haben? Ich habe uns einen Bibelvers dazu herausgesucht, könnte einige dazu finden, denn Gastfreundschaft ist ein Thema, was im Neuen Testament, nicht nur da, ziemlich vorkommt. Ich habe mal 1. Petrus 4, die Verse 8 bis 10 herausgesucht, wo Petrus das an seine Leute schreibt. Haltet mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat, so erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Ich will das mal ganz ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Es geht darum, die Liebe Gottes in unserem Leben zu leben. Das ist unsere Aufgabe. Den Gott zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, Verstand, alles, was unser Leben ausmacht, und einander, den Nächsten, also nicht innerhalb der Gemeinde. Und das scheint sich auch darin zu äußern, dass wir gastfreundlich untereinander sind. Und ihr steht interessanterweise, ohne euch zu beklagen dabei. Denn der Petrus wusste offensichtlich, das kann mitunter eine Herausforderung sein, Gastfreundschaft zu üben, sich auf andere einzulassen, vielleicht auf Menschen einzulassen, die man noch gar nicht kennt, die ganz neu sind oder vielleicht gar nicht so sehr zu einem passen. Das ist eine spannende Sache. Und dann geht's hier um die Begabungen. Ich bin ja in meinem Leben schon in einigen Gemeinden gewesen. Also als Pastor ist es hier meine vierte Gemeinde und habe so ein bisschen Überblick. Ich will nicht sagen, das ist jetzt eine wissenschaftliche Aussage, ist jetzt nicht statistisch überprüft, aber ich habe den Eindruck, dass eine ausgesprochene Begabung der Gastfreundschaft in einer Gemeinde nicht viele haben. Das sind immer relativ wenig, so 2, 3, 4, 5 in unserer Gemeindegröße, die wirklich Leute einladen, die ein offenes Haus haben, die nach dem Gottesdienst sich die mitnehmen, die vielleicht neu aufgetaucht sind und zum Essen einladen. Das sind nicht viele. Das sind, wie gesagt, sind wenige, man könnte mal zusammenzählen, wenn wir jetzt hier sagen würden, wer es bei uns ist, dann sind das die, wo wir alle schon wahrscheinlich schon mal zu Mittag waren oder so. Das sind die Leute. Aber es geht und soll darüber hinausgehen. Es ist nicht nur eine Frage der Begabung, sondern es ist eine Frage, wie wir der Liebe Gottes unter uns nachkommen wollen. Und dann kann es sein, dass es mehr Arbeit ist, nicht nur die große Freude. Aber es gehört dazu, weil die Liebe Gottes in der Tischgemeinschaft erlebbar wird und sich erweist. Deswegen diese Ermahnung, die der Petrus hier an seine Gemeinde, an die er damals geschrieben hat, hier zum Ausdruck bringt. Mach das, weil darin die Liebe Gottes erfahrbar und lebbar wird. Und eben nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch mit den Menschen, die noch auf dem Weg sind, Jesus kennenzulernen. Sie lernen euch kennen, Leben teilen miteinander. Was passiert dann, wenn man so Gemeinschaft hat? Ich meine jetzt nicht irgendwelche mühsamen Arbeitsessen, die gibt's auch und sowas, das meine ich jetzt nicht, sondern wenn man miteinander unterwegs ist. Hier wird von einer großen Freude geredet, die dadurch entsteht. Natürlich aus der Freude, dass hier das verlorene Schaf gefunden wurde. Der Hirte freut sich und dann ruft er seine Freunde, Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Das ist natürlich konstruiert von Jesus, also kaum vorstellbar, dass ein Hirte das gemacht hätte damals. Aber er macht damit zum Ausdruck, diese Freude der Gemeinschaft, die soll sich ausbreiten. Also dieses ruft sie zusammen, ist Einladung zum Feiern, Einladung zum Fest. Das ist eine Sprache, die sich darauf hinzielt. Wir können das auch noch beim nächsten Gleichnis, ist fast wörtlich das Gleiche. Da ist es die Frau, die das Geldstück gefunden hat. Und dann ruft sie ihre Freundin, Nachbarin zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Ne, genau das Gleiche, interessanterweise hier die Frauen unter sich, vorher der Hirt. Irgendjemand sagte mal, die Frau hat hier ein Geldstück wiedergefunden, Drachme, das war so der Gegenwert eines Tageslohns, und lädt alle ein und hat wahrscheinlich ein viel teureres Fest zu feiern gehabt, als sie jetzt da gefunden hat. Aber sie will diese Freude teilen, will nicht unter sich bleiben. Und ganz deutlich wird es dann im dritten Teil dieses Gleichnisses, wenn es darum geht, dass der verlorene Sohn wiedergekommen ist, dass er eine Festkleidung bekommt mit Gewand und Ring und Sandalen. Und dann wird eine richtige Grillparty gefeiert, das gemästete Kalb, was vorbereitet ist, Essen und Feiern, sogar von Musik und Tanz ist die Rede. Und dann gibt es ja den zweiten verlorenen Sohn, der schon immer im Vaterhaus war, der daran Anstoß nimmt und dann sagt ganz zum Schluss der Vater zu dem, jetzt aber mussten wir doch feiern und uns freuen. Das geht gar nicht anders, weil wir miteinander Gemeinschaft haben können jetzt. Wir müssen doch feiern, weil er zurückgekehrt ist oder weil er Jesus gefunden hat mit unserer Sprache. Weil er jetzt mir geht, das müssen wir doch feiern. Jesus fasst das dann auch so zusammen, dass wir in diesem Feiern, in dieser Tischgemeinschaft Anteil haben an der Freude im Himmel. Das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Also diese Gemeinschaft im Miteinander bildet das ab, was an Freude im Himmel ist. Der nächste Teil ist schwer zu verstehen und da gibt es auch jede Menge Überlegungen, wie der denn zu verstehen ist, dass sich der Himmel, also Gott im Himmel, mehr freut, über die, als über die 99 Gerechten. Also könnte sagen, mehr über die als über die, die meinen, dass alles in Ordnung ist, die sich nicht bewegen wollen oder meinen, sich nicht mehr bewegen zu müssen, die sich nicht mehr auf den Weg machen und Neues entdecken. Vielleicht ist es so gemeint. Wir sollten es aber vielleicht nicht überziehen. Also, wir freuen uns auf dem Weg miteinander, weil wir dabei Jesus in unserer Mitte erleben. Und da spielt Tischgemeinschaft eine Schlüsselrolle, interessanterweise. Ist nicht nur mal auch nett, sondern das ist etwas, was geistliches Leben zum Ausdruck bringt in der Gemeinde, auf dem Weg miteinander. Jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Das möchte ich uns gerade auch in dieser Situation, in der wir im Moment sind, sagen. Ich habe den Eindruck, wir müssen das wieder neu lernen. Wir trauen uns noch nicht so richtig. Das ist auch gut und berechtigt. Wir sollen auch weiter vorsichtig sein, gar keine Frage. Aber das müssen wir doch jetzt wieder tun. Wir haben im Moment die Chance dazu, von den statistischen Werten im Moment. Wir wissen nicht, ob das noch lange so ist. Vielleicht kommt ja die nächste Variante um die Ecke und in 2 oder 1 Monat sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber jetzt müssen wir das tun. Wir brauchen das, dass wir Gemeinschaft haben. Ich freue mich, dass heute ein paar mehr wieder im Gottesdienst sind, dass wir wieder etwas mutiger werden. Wir sind weiterhin vorsichtig, wir beachten die Regeln und so, aber wir brauchen Gemeinschaft. Nicht nur für uns selber, sondern auch für die, mit denen wir unterwegs sind. Wir müssen das, dass wir Leben teilen. Und ich möchte uns dazu einladen, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Hier habt ihr den Bibelvers, Hebräer 13, Vers 2. Auch nach dem Gottesdienst oder über die Woche sich einzuladen, Gemeinschaft zu haben, um sich kennenzulernen. Vielleicht auch gerade mal die Menschen einzuladen, die man noch nicht kennt. Oder wo man weiß, ja, das ist vielleicht ein bisschen mühsamer jetzt, die am Tisch zu haben. Es gibt manche, da fällt man einem das leichter, weil man sich schon gut kennt oder weil man so auf einer Wellenlinie ist, vielleicht im gleichen Alter ist. Und andere, das ist ein bisschen mühsamer. Ich möchte uns ermutigen, Gastfreundschaft ist eine geistliche Übung, die gehört zum Gemeindeleben dazu. Und wie sich das dann äußert, da habe ich jetzt hier mal Pünktchen eingetragen. Das ist ganz vielfältig, so vielfältig wie wir sind. Aber ich möchte uns ermutigen. Und wenn es nur so ein schmales Fenster ist, was wir gerade haben, was wir nutzen können, aber es kann uns sehr beleben als Gemeinde, wieder neu in Schwung bringen nach diesem Jahr der Nicht-Gastfreundschaft, die wir so haben, oder der Entfernung, die wir leben mussten. Ich möchte uns sehr dazu ermutigen. Die Liebe zu Jesus und die Liebe zueinander äußert sich auch in dem, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und Gott segne uns dazu. Amen.